Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Hans-Jürgen Bartsch hat an diesem Wochenende eine Frage an euch. Wen bittet ihr um Rat, wenn ihr nicht mehr weiter wisst? Und wo geht ihr hin? An welchen Ort? Seid ihr religiös? Macht ihr das mental? Schwört ihr auf Esoterik? Folgt ihr einem Vorbild?
Man kam einzeln oder in Prozessionen zu dem Ort. Man holte Rat ein. Man suchte um Heilung von Krankheiten und Gebrechen. Fürbitten in Zeiten von Dürre wurden herangetragen. Nicht nur die sterblichen Überreste, auch die Orte, an denen die heiligen Männer wirkten, wurden verehrt und pilgermäßig besucht. Stylitten und Stylitinnen, es gibt auch Frauen, hin und wieder nennt man sie auch Säulige, genossen höchste Bewunderung und besaßen Autorität.
Es ist weniger so, dass ich einen Ort aufsuche, zu dem ich dann hingehe, sondern eher eine Person, mit der ich dann reden möchte.
Ich darf Ihnen ganz glücklicherweise noch einmal meine hochenergetischste, multidimensionale mediale Beratungsrunde anbieten, nämlich die hellsichtige Intensivberatung in der besonderen Form des Channelings.
Zum Schluss, das war gerade ein Ausschnitt aus einer Sendung des Fernsehsenders Astro TV. Wenn ihr da schon mal reingezappt habt, dann wisst ihr, dass dort Menschen anrufen, die in allen möglichen Lebenslagen wissen wollen, wie es weitergeht. Die spirituellen Alleskönner und Wisser vor der Kamera legen dann Karten oder rufen irgendein ominöses hohe Gericht an und geben Antworten auf alle möglichen und unmöglichen Anfragen der Zuschauer. Wir haben euch gefragt, euch Studierende, wo ihr hingeht, zu welcher Stelle in den Wald oder zu welchen Personen, wenn ihr Antworten sucht oder Angst vor einer Prüfung habt. Bevor wir uns das anhören, kommt aber erst einmal Professor Michael Grünbart zu Wort. Er ist Byzantist an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und leitet dort am Exzellenzcluster Religion und Politik ein Forschungsprojekt. Am 7. Januar 2014 hat er in einer öffentlichen Ringvorlesung über das Thema gesprochen: entlegene Orte, Mönche, Einsiedler, Heilige und ihr Publikum. Bei seinem Vortrag werden wir gleich nach Syrien entführt, nicht ins heutige, sondern in das der ersten Jahrhunderte nach Christi. Dort suchten Menschen nach Rat bei den sprichwörtlichen Säulenheiligen. Tausende Pilger glaubten, Kraft zu schöpfen für ihr Leben, wenn sie dabei sein durften, und was auch nur irgendwie mitzunehmen war von diesem Ort, wurde eingepackt, zusammen mit der Hoffnung, dass nun alles, aber auch alles gut werde.
Im Titel habe ich entlegene Orte angegeben, ich möchte mich aber hauptsächlich auf einen Ort konzentrieren, der paradigmatisch für viele christlich geprägte Wallfahrtsstätten und Pilgerzentren im östlichen Mittelmeerraum steht. Es wird nicht um Jerusalem gehen oder Abu Mina in Ägypten, sondern um Kalaziman in Nordsyrien. Dabei wird auch die Frage durchschimmern, was eigentlich entlegen bedeutet und warum etwas entlegen ist. Kurz zur Gliederung. Ich möchte nach einer kurzen Einleitung etwas über heilige Orte und Körperlichkeit vorbringen, dann Formen des Mönchtums und der Askese präsentieren, weil das wesentlich wichtig ist für eine Spezialität des oströmischen Mönchtums, des Stylitentums, und dann einen Paradeheiligen, den heiligen Symeon Stylites, den Älteren, herausgreifen und dann noch auf die Heiligkeit des Ortes, an dem er wirkte, kurz behandeln und damit einigen Schlussbemerkungen enden. Wir bewegen uns, wie gesagt, in das nordsyrische Kalksteinmassiv, eine höchst spannende Kulturlandschaft, die nicht nur in der Spätantike politischer Spielball zwischen den Großmächten Rom und Persien war, sondern auch im Hochmittelalter und danach stets eine Zone von Interessenskonflikten darstellte. Das nordsyrische Kalksteinmassiv dehnt sich über etwa 140 Kilometer von Nord nach Süd aus, liegt parallel zur Mittelmeerküste und ist durch eine sehr karge Landschaft geprägt. Im Westen ist es begrenzt durch die Ebene des Flusses Orontes bzw. durch die Ebene von Antiochia. Im Osten fällt es sanft in das innere Plateau Syriens ab. Die Höhe dieses Kalksteinmassivs beträgt etwa 400 bis 500 Meter im Durchschnitt. Einige Berggipfel ragen höher als 800 Meter empor. Das Land ist geprägt von rotem, zerbröselndem Kalkstein und es herrscht in der Region großer Wassermangel, da keine Flüsse oder Seen vorhanden sind, aber doch so viele Regenfälle, vor allem im Winter, fallen, dass das Wasser in Zisternen gespeichert werden konnte. Die Situation heute dürfte sich nicht wesentlich von der Spätantike unterschieden haben. Der Reichtum der Region speist sich vor allem aus den Ölbaumkulturen. Bekannt ist die Gegend durch viele ziemlich vollständig erhaltene spätantike Bauensembles. Die Gebäude, die oft mehrgeschossig erhalten geblieben sind, wurden aus dem lokalen Kalkstein mörtellos aufgezogen. Man kann etwa 120 spätantik frühbyzantinische Siedlungen, das heißt aus dem 5. bis frühen 7. Jahrhundert, nachweisen, die in der Fachliteratur als tote Städte bezeichnet werden. Inschriften zeigen, dass die Region vom 1. Jahrhundert bis in die Jahrzehnte vor der arabischen Eroberung im 2. Viertel des 7. Jahrhunderts prosperierte. Die Siedlungen wurden nicht zerstört, sondern bis ins 8. Jahrhundert nach und nach verlassen. Die Region liegt an der Grenze zwischen der heutigen Türkei und Syrien. Bevor ich mich dem Thema widme, bei dem ich mich auf, wie gesagt, einen Ort, nämlich Kalasiman und seine Besonderheit sowie die dort entstehende Erinnerungskultur beschränken und exemplarisch vorführen möchte, soll eingangs auf zwei wesentliche Erscheinungen im Umgang mit dem Heiligen hingewiesen werden, die man im 4. Jahrhundert fassen kann. Das erste ist das Phänomen heiliger Ort und die Einstellung zur Körperlichkeit. Johannes Hahn hat darauf hingewiesen und betont, dass das Christentum ursprünglich wenig Wert auf heilige Orte legte, was sich aber durch die Zulassung des Christentums, durch die Polarisierung des Christentums ab 313 schlagartig zu ändern schien, ja geradezu gefördert wurde. Konstantin ließ prominente Bauten an wichtigen heilsgeschichtlichen Orten errichten, zum Beispiel die Grabeskirche. Der sofort einsetzende Pilgertourismus reflektierte den Wunsch, biblische Orte in Augenschein zu nehmen und heilsgeschichtliche Orte aus der Nähe erleben zu können. Gleichzeitig wird das Bedürfnis sichtbar, die Heilsgeschichte zu historisieren und damit greifbar zu machen. Es gibt Berichte davon, dass Pilgerinnen und Pilger die Heiligen Schriften gleichsam als Reiseführer benutzten. Die zweite Frage kreist darum, was von den Christen überhaupt verehrt wurde oder verehrt angebetet werden durfte. Ein wesentlicher Unterschied der neuen Religion zu paganen Glaubensströmungen bestand ja darin, alles Statuenhafte, Bildhafte ist gleich Götzenhafte abzulehnen, ja sogar zu verdammen. Im frühen Christentum bediente man sich bildhafter Zeichen, die zwei Funktionen ausübten. Einerseits war man durch diese Zeichen geschützter vor öffentlicher Verfolgung, zum Beispiel das Fischzeichen. Andererseits konnte man dadurch die Darstellbarkeit oder Undarstellbarkeit des Göttlichen umgehen. Andererseits fanden christliche Themen im Römischen Reich schon vor 312 Verbreitung. In den Katakomben Roms etwa oder der ältesten bekannten christlichen Kapelle aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts in Dura Europos, auch in Ostsyrien, stieß man auf Malereien biblischen Inhalts. Wie pragmatisch die Bildervorschriften in anderen Religionsgemeinschaften umgangen wurden, zeigt die Synagoge am selben Ort, Dura Europos. Alttestamentliche Freskenzyklen wurden trotz des jüdischen Bilderverbots angefertigt und überdauerten nahezu unbeschadet die Zeiten. Wesentlich wichtiger für den heutigen Abend sind die Fragen, wie sich die neue Religion zum toten Körper und zum Körperlichen verhielt. Was sich in der christlichen Glaubensrichtung sofort abzeichnete, war die Wichtigkeit des Habhaftwerdens von Reliquien, Resten von heiligen Männern und Frauen, Märtyrerinnen und Märtyrern, was einen grundsätzlichen Bruch zu traditionellen Sepulkralvorstellungen und Sepulkralbestimmungen darstellte. Denn die sterblichen Überreste mussten sofort bestattet werden, galten als unrein und durften keineswegs verlagert oder gar berührt, ausgestellt und verehrt werden. Verehrt wurden bis ins frühe Christentum lediglich Grabstätten, die aber nicht zugänglich waren. Die Dynamis oder die Kraft eines Heiligen, Märtyrers oder Taumaturgen, das ist auch ein Fachterminus, des Wundertäters hingegen, wirkte auch noch nach seinem Tod weiter. Der anglo-kanadische Wissenschaftler John Wortley hat das mit der Radioaktivität verglichen, die sowohl nahezu ewig nachstrahlt, als auch in jedem Teilchen die volle Wirkungskraft entfaltet. Auf der anderen Seite tritt mit dem Christentum eine zunehmende Distanz zum Körper und Körperlichen in Erscheinung. Das Leugnen körperlicher Bedürfnisse zählt auf einmal zu den höchsten Tugenden, was den Weg zum Heil befördert und im besten Fall zur Gottesschau führte. Die Abwendung von der Welt entwickelte sich in der neuen Religion zu einem Ideal, das unterschiedlich gelebt wurde. Die Flucht aus der materiellen Welt und die Opposition zu körperlichen Bedürfnissen führten aus der Zivilisation in das raue, kaum bewohnte und bewohnbare Land, gemeinhin Wüste genannt. Ägypten entwickelte sich zu einem Raum mit mönchisch geprägten Landschaften, wobei man hier grundsätzlich das Leben Einzelner und Gemeinschaften von Mönchen unterscheiden kann. Die Einzelaskese, Anachorese, steht dem Gruppenleben, dem koinobitischen Leben gegenüber. Was sich vor allem in der hagiographischen und kirchenhistorischen Literatur niederschlug, war die Wichtigkeit des exzeptionellen, einfachen, selbstkasteienden Lebens. Es schien geradezu ein Wettstreit hinsichtlich der Askesepraktiken zu herrschen. Einmauern, Eingraben, Hungern, Schlafentzug und so weiter. Als die Spitze der Übungspraxis wurde das Stylitentum, das heißt das Stehen, Leben auf einer Säule oder einer erhöhten Plattform, angesehen. Diese Form der Askese war ab dem 4. Jahrhundert besonders in Syrien verbreitet, deren Kenntnis sich in der ganzen christlichen Welt verbreitete, ungläubige Staunen hervorrief und den Praktizierenden zu dem Holy Man par excellence stilisierte. Holy Man ist der Fachterminus, der seit Peter Brown für den spirituell wirkenden, göttlich inspirierten Wundertäter verwendet wird. Stylitten und Stylitinnen, es gibt auch Frauen, hin und wieder nennt man sie auch Säulige, genossen höchste Bewunderung und besaßen Autorität. Diese extremste Form von Askese verwirklicht die Stabilitas Loci in drastischer Weise. Schon die Pilgerin Egeria schreibt in ihrem Reisebericht, der zwischen 381 und 384 entstanden ist, Folgendes. Zitat: Als wir in Harran, Karai, im Norden Syriens waren, trafen wir es übererwarten günstig, dass wir die sowohl wahrhaft heiligen Gottesmänner, die mesopotamischen Mönche dort sahen, als auch diejenigen, deren Ruhm und Lebensweise weithin erschallt. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, sie sehen zu können, nicht als ob es Gott unmöglich gewesen wäre, mir auch dieses zu gewähren, er gewährte mir alles andere, sondern weil ich hörte, dass sie außer an Ostern und an diesem Tag, dem Fest des heiligen Elpidius, nicht von ihren Aufenthaltsorten herabsteigen. Und damit meint Egeria die Säulen oder die erhöhten Plattformen, auf denen sich diese Personen befanden, wie sie solche Menschen sind, dass sie viele Wunder wirken. Zitat Ende. Stylitten wurden lebende Volksheilige, zogen Scharen von Schaulustigen und Ratsuchenden an, galten mehr noch als die reinen Wüstenheiligen. Auch im Westen war ihr Wirken gut bekannt, da früh Berichte von Reisenden wie eben Egeria und Übersetzungen der Viten ins Lateinische dorthin gelangten. Es dürfte auch nicht an Nachahmungsversuchen gefehlt haben, wie Gregor von Tours im 6. Jahrhundert schreibt. Der Langobarde Wulfleich wollte in den Ardennen eine Säule besteigen. Die Bischöfe der Gegend stimmten dagegen und begründeten ihre Entscheidung damit, dass das raue Klima eine solche Lebensweise, wie sie in Syrien möglich sei, nicht zulasse. Stylitten sind relativ zahlreich aufgetreten. Im 5. Jahrhundert gibt es 6 bekannte, im 6. Jahrhundert 29 und bis ins 19. Jahrhundert hat man etwa 84 Stylitten, darunter auch 2 Frauen. Auch der Gesandtschaftsbericht Karls des Großen, 809, verzeichnet Stylitten im Heiligen Land. Also das ist der Bericht, der jüngst von McCormick herausgegeben wurde, wo das Heilige Land genau aufgenommen wird und da kommen auch solche heilige Formen vor. Was nicht zu übersehen ist, ist, dass bei all diesen Praktiken dem Publikum eine wichtige Rolle zukam. Ein Stylit zog Leute an. David Frankfurter spricht von Magnetic Cult and Attraction. Ein Stylit lebte von der Interaktion mit den Zuschauern. Bevor ich weiter auf das kultur- und religionsgeschichtliche Phänomen eingehen möchte, spiele ich Ihnen eine kurze Sequenz einer Performance des amerikanischen Künstlers David Bain vor, welche als Interpretationshilfe bzw. Veranschaulichung des spätantiken Phänomens dienen kann. 2002 hat David Bain eine Säule in New York bestiegen und harrte auf dieser Säule 35 Stunden aus. Also er hat eine ganze Nacht auch dort gestanden. Es versammelt sich eine große Menge von jubelnden Zuschauern, die also zu ihm emporblicken. Gleich kommt ein Kommentator, der ehemalige Darsteller des Superman, beschreibt ihn als Magier. Er besiegt seinen Körper und es ist eine enorme Mental Discipline, Physical Discipline and Courage. Also mentale Disziplin, physische Disziplin und Mut. Und jetzt sehen Sie, also angeblich waren da 10.000 Leute, die ihm zujubelten. Und was macht er am Ende? Er springt dann in einen großen Kartonhaufen, was man jetzt nicht hört. Man zählt auch, die Leute zählen mit. Und jetzt springt er in diesen Kartonhaufen. Und das zeigt die Attraktion, die auch heute noch ein derartiger Performance-Künstler ausübt. Und das wird uns im Folgenden bei der Interpretation von Stymion Stylites auch einige Anregungen mitgeben. Man hat sich öfters die Frage gestellt, woher diese besondere religiöse Praxis herstammen könnte, die immer noch Faszination ausübt. Ist es eine spontane Erfindung oder wirken hier andere Vorstellungen weiter? Wird etwas überdeckt? Einen Erklärungsversuch scheint Lukian, Schriftsteller des 2. Jahrhunderts nach Christus, zu bieten, der auch Syrien bereiste und ein Werk über die syrische Göttin schrieb. Er besuchte den Tempel von Atagatis oder die Dea Syria, die auch mit Aphrodite verglichen wird, bei Hierapolis. Das liegt etwa 180 Kilometer östlich von Antiochia entfernt und gar nicht so weit weg vom Aufenthaltsort unseres Heiligen. Der Tempel wird von Lukian folgendermaßen beschrieben. Ich zitiere: Der Platz, wo der Tempel situiert ist, ist ein Hügel. Er liegt in der Mitte der Stadt und zwei Mauern umgeben ihn. Die Propyläen des Tempels gehen Richtung Norden, die Höhe beträgt etwa 100 Ellen. Innerhalb der Propyläen sind die Phalloi, die Dionysos errichtet hat, sie sind etwa 300 Ellen hoch. Einer dieser Phalloi wird zweimal im Jahr von einem Mann bestiegen, der dort 7 Tage lang lebt. Der Grund für seinen Aufstieg scheint folgender zu sein. Die meisten Leute denken, dass er dort oben mit den Göttern kommuniziert und um Segen für ganz Syrien bittet. Und sie hören seine Gebete aus der Nähe. Andere glauben, dass es für das Heil Deukalions sei, im Gedenken an das Unglück, als die Menschheit in das Gebirge stieg und auf die höchsten Bäume aus Angst vor den Wasserfluten dorthin flüchtete. Mich überzeugt das auch nicht, schreibt Lukian. Ich glaube, dass das ebenfalls zu Ehren des Dionysos gemacht wird. Er beschreibt dann genau, wie er auf die Säule hinaufsteigt, das lasse ich jetzt aus. Wenn er den Endpunkt seines Aufstiegs erreicht hat, dann wirft er ein anderes Seil ab, das er mit sich gebracht hat, dieses Mal ein langes, und er zieht hoch, was er wünscht, Holz und Kleidung und Ausrüstung, womit er sich einen Sitz wie ein Nest baut und darinnen sitzt. Und er bleibt dort die Anzahl von Tagen, die ich erwähnte, also 7 Tage. Viele Besucher geben Gold, Silber oder Bronzemünzen in einen Korb, der vor dem Phallus steht. Jeder nennt dabei seinen Namen. Ein Helfer, der daneben steht, ruft den Namen hinauf. Wenn er den Namen hört, macht er für den Betreffenden ein Gelöbnis und wenn er betet, schlägt er einen Bronzegegenstand, welcher laut und schrill tönt, wenn er geschlagen wird. Er schläft nicht, denn wenn sich Schlaf seiner bemächtigte, dann kletterte ein Skorpion die Säule hinauf, weckte ihn auf und täte ihm ein Unheil an. So ist die Bestrafung, wenn er in Schlaf fällt. Ihre Geschichte über den Skorpion ist heilig und gottgefällig, aber ich kann nicht sagen, ob sie wahr ist. Ich dachte, dass auch die Angst, runterzufallen, dazu beiträgt, nicht einzuschlafen. Zitat Ende. Lukian verwendet den Terminus Phallos oder Phalloi für die Säulen, wobei hier Ironie durchklingen mag. Lukian kommt darauf, da der Tempel mit Dionysos in Verbindung steht. Die Ähnlichkeiten mit den praktizierenden Männern gut 200 Jahre später sind frappant. Nicht nur die Form des Lebens auf der Säule, hier zeitlich auf 7 Tage begrenzt, und die Vermittlerrolle zwischen göttlichen und irdischen fallen auf. Möglicherweise blieb dies im Gedächtnis der Bevölkerung. Doch hat David Frankfurter, der die Stylite Continuity umfassend diskutierte, auch andere Lösungsmöglichkeiten geboten. Nochmals die 3 Punkte, die man sich als mögliche Parallelen zu der Praxis des in Bälde auftretenden Stymion Stylites merken kann oder die man sehen kann. Erstens, der Säulenbesteiger frönt einem gewissen Asketismus, wenngleich er von viel kürzerer zeitlicher Dauer ist. Zweitens kann man eine Beziehung zwischen dem Ritual, das er macht, und einem allgemeinen Interesse hier feststellen. Die Motivation und das Anliegen des Säulenbesteigers sind Gebete für die Besucher und ganz Syrien, wobei eine Gebühr entrichtet wird. Und drittens, der Kletterer, der bei Lukian nicht als Priester, hier Reus oder heiliger Mann bezeichnet wird, also nicht zum Personal des Tempels gehörte, wirkt als Vermittler. Aber einige große Unterschiede bestehen. Bei Symeon sind es, wie wir sehen werden, aszetische Gründe, die den Ausschlag für die Weltflucht geben. Die Beschränkung auf einen kleinen Platz erschwert die Lebensführung extrem. Ein Gegenargument für die Kontinuität ist auch, dass die Quellen des 5. Jahrhunderts betonen, dass Symeon hier innovativ war. Pagane Praktiken werden nicht erwähnt oder in Misskredit gebracht, wie dies in anderen Fällen öfters vorkommt. Frankfurter macht vielmehr darauf aufmerksam, dass auf der gesamten arabischen Halbinsel Steindenkmäler, heilige Steine und auch Säulen kultische Bedeutung hatten. Ich möchte nur an die Kaaba in Mekka erinnern, wo der schwarze Stein nach wie vor als Kultstein verehrt wird, die auch in dieser Tradition steht. Im syrischen Raum gibt es eine Fülle von religiösen Traditionen, ein buntes Gemisch religiöser Vorstellungen. Diese Stelen, die man in der syrischen Region öfters findet, zeigen Säulen mit Mondsicheln, die man schon sehr früh auf Zylindersiegeln etwa findet. Und die stellen, das habe ich gelesen, angeblich eine Gottheit dar, die nicht dargestellt wird oder werden soll. Es könnte auch hier eine Tradition einfach weitergeführt werden. Noch Jakob von Saruk, der syrische Kult im 6. Jahrhundert beschreibt, macht auf die Wichtigkeit der Heiligkeit hoher Plätze aufmerksam, wo solche Säulen oder solche Stelen wie hier auch aufgestellt oder deponiert wurden. Dort wurden Opfer gebracht und der Kontakt mit der Götterwelt hergestellt. In Syrien gab es früh christliche Zentren. Die durchgreifende, sichtbare Christianisierung blieb jahrhundertelang allerdings auf die urbanen Zentren beschränkt. Früh verwahrten Orte auch besondere Heiltümer und Reste des Christentums. Ja, die Historisierung und Verortung des Glaubens scheint einer der wichtigsten Prozesse in der Genese des spätantiken Christentums zu sein. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an Antiochia am Fluss Orontes, also in der Nähe von Kalaziman, wo es zur ersten Translation von Reliquien kam. Der heilige Babylas, ein Märtyrer des 3. Jahrhunderts, störte die Orakelstätte in Tafne. Das heidnische Orakel funktionierte nicht mehr, weil dort ein christlicher Märtyrer lag, sodass Kaiser Julian 362 verfügte, die Gebeine des Heiligen umbetten zu lassen. Antiochia war überhaupt eine der wichtigsten Reliquienstädte nach Rom. Es waren hier nahezu alle Heiligen vertreten: Phokas, Thekla, die 40 Märtyrer, Sergios, Menas, Euphemia, Antiochos, die 7 makkabäischen Brüder, auch interessant, und so fort. Oder die berühmte Abgar-Legende, die sich mit der ostsyrischen Stadt Edessa, heute Urfa, verbindet, wo ein Abdruck des Antlitzes Christi aufbewahrt wurde, also eine Berührungsreliquie des Heilands. Abgar war der erste legendäre christliche König in der Region. Besonders im nordsyrischen, ländlich geprägten Siedlungsraum mit vielen Dörfern hielten sich jedoch pagane Traditionen bis weit ins 6. Jahrhundert, wie anhand von Heliopolis, Baalbek demonstriert werden konnte. Noch unter Kaiser Tiberius II., regierte bis 582, also nach Justinian, waren Christen dort eine Minderheit. Durch die Gegend, die wir jetzt besuchen werden, liefen wichtige Handelsrouten vom Zweistromland zum Mittelmeer, von der arabischen Halbinsel nach Mesopotamien bzw. weiter nach Armenien. Der berühmteste Säulenheilige ist Symeon der Ältere, den ich im Folgenden exemplarisch vorstellen möchte. Über das Leben des Heiligen, der als Archiget einer neuen Askesepraxis gilt, ist man gut unterrichtet. Der Theodoret von Kyros, ein zeitgenössischer Freund des Asketen, in seiner Geschichte der Mönche von Syrien, verfasst 444, also etwa 15 Jahre vor dem Tode Symeons, darauf eingeht und nach Symeons Tod auch eine Vita auf Altsyrisch geschrieben wurde, um 470 etwa. Geboren wurde Symeon etwa 388 nach Christus in einem Dorf bei Nikopolis im südlichen Kleinasien. Er ging früh in seinem Leben zu Asketen. Nach 2 Jahren trat er um 402 in ein Kloster bei Teleda, Tel Ade im Gebel Siman ein, wo er etwa 10 Jahre verbrachte. 412 zog er nach Telanisos oder Telneschin, weiter. Das ist ein Ort, der etwa 12 Stunden mit dem Pferd von Antiochia entfernt liegt, wo er 3 Jahre lang in einer Klostergemeinschaft lebte. Er hielt es dort aber danach nicht mehr aus oder umgekehrt, die Gemeinschaft ertrug die extremen Praktiken Symeons nicht. Er stand während der Fastenzeit aufrecht, fastete wochenlang, länger als 40 Tage, kniete ununterbrochen, ließ sich fesseln. Angeblich war er 2 Jahre bis zur Brust eingegraben, hängte sich nachts einen Stein um den Hals, um den Schlaf zu bezwingen. All dies führte erst zu einer sehr guten Kondition in Askese-Praktiken, andererseits auch zu einem veränderten Körperbewusstsein und zu erweiterten Bewusstseinszuständen. Das Kloster verließ er nach 3 Jahren, da sein Auftreten gemeinschaftssprengend wirkte. Er stieg auf einen Berg nahe Delanissos, wo er von einem Priester Daniel ein Grundstück geschenkt erhielt und errichtete dort ein Mauerrund ohne Dach. Also das war zuerst sehr niedrig. Diesen Hügel hat er den Rest seines Lebens nicht mehr verlassen. Die syrische Vita berichtet zum Beginn des Säulendaseins Symeons folgendes. Zitat: Während der 40-tägigen Abschließung, als etwa 3 Wochen vergangen waren, erschien dem gütigen Herrn Symeon ein herrlicher Mann, dessen Gesicht wie Feuer leuchtete, und er war gegürtet wie ein Mann, der den Kampf zieht. Symeon sah ihn, wie er kam und vor diesem Fenster des Opferhauses betete. Als der Mann das Gebet beendet hatte, stieg er wieder hinauf und stellte sich auf diesen Stein und faltete seine Hände hinter sich und beugte sich nieder und richtete sich wieder auf und sah auf den gütigen Symeon und erhob wieder seine Hände zum Himmel und seinen Blick in die Höhe. 3 solche Nächte lang machte er es so, vom Abend bis zum Morgen. Da erkannte und verstand der gütige Symeon, dass er es wegen ihm so machte und dass er vom Herrn gesandt war, um ihm zu demonstrieren und ihn zu belehren, wie er eifrig in seinem Gebet sein sollte. Als er dann nach 3 Tagen aufhörte und wegging und verschwand, ging der gütige Herr Symeon hin und stellte sich 3 Monate lang auf den Stein. Und gleich danach begann er, sich diese kleinen Säulen zu machen, bis zu der von 20 Ellen. Zitat Ende. Der Mann mit dem Feuergesicht entspricht Engeln im Alten Testament und Neuen Testament, wo diese mit Lichtattributen ausgestattet sind. Engel dienen dazu, zu zeigen, wie Gott gepriesen werden soll. Symeon wird von Engeln angewiesen, während des Gebets Hände hinter dem Rücken zu falten, sich zu bücken, nach einiger Zeit wieder aufzurichten und seinen Blick und seine Hände gegen den Himmel zu strecken. Er hält also Anweisung und Initiation in eine Körperpraxis zum Zwecke der Vervollkommnung. Engelsgestalten umgeben oft die Asketen, die eine Vita Angelica führen. Wenn diese Wesen nachgeahmt werden, dann bedeutete dies, den Bereich des Menschlichen zu übertreffen und zu verlassen, was wiederum große Bewunderung generierte. Symeon stand also dort und bewegte sich niemals von der Stelle. Er erregte rasch Aufsehen bei der Bevölkerung, denn der Ort war gut gewählt. Eine Handelsstraße führte in Wurfweite an den Platz des Asketen vorbei. Und wenn man sich die antike Situation vor Augen führt, dann ist das hier der Versorgungsort quasi von diesem Mönchsberg, und die antike Straße führt hier vorbei, also man hatte hier sehr guten Blick auf den Standort dieser Säule. Mit einer langen Kette ließ er sich zunächst auf den Felsen schmieden. Darauf verzichtete er wieder, als ihn der Bischof Meletios kritisierte, der meinte, für einen Asketen müsse allein der Wille ausschlaggebend sein, um seinen Ort nicht zu verlassen. Die Reaktion des Heiligen folgte prompt. Er stellte sich auf einen 2 Ellen hohen Stein mit etwa 130 cm hoher Brüstung an jeder Seite und verbrachte dort 5 Jahre lang ohne Kette. Dieses Podest wurde nach und nach erhöht, da Symeon zunehmend von Schaulustigen, Pilgern und Reisenden bedrängt wurde. Diese wollten in direkten Kontakt zu ihm treten, man zupfte Haare aus seinem Fellgewand. Alles, was er berührte, war heiß begehrt. Sogar die Linsen, die er von seinem Male überließ, wurden als Eulogien, Eulogien sind ursprünglich Segenssprüche, dann aber auch heilige Andenken, verteilt. Allmählich bildete sich eine Säule. Und das mag der Unterschied zu den vorhin genannten dionysischen Säulenbesteigern sein. Die Säule war etwa 20 Meter hoch. Und die Plattform, die man sehr oft schematisch dargestellt findet, wie hier auf diesen Basaltreliefs, dürfte etwa 2 Quadratmeter groß gewesen sein. Allerdings hatten diese Plattformen nach wie vor eine Brüstung, wie man auch auf vielen Darstellungen erkennen kann. Ganz wichtig ist die Leiter, die Versorgung des Asketen, die man auch schematisch immer so dargestellt findet. Und wichtig auch immer oder sehr oft dargestellt die Taube, die hier dem Mönch einen Kranz aufsetzt oder einen Kranz überbringt. Also die Entsorgung wurde über die Leiter gemacht. Theodoret von Kyros schreibt, dass Symeon an Festtagen die ganze Nacht hindurch mit erhobenen Händen stand, ohne vom Schlaf bezwungen zu sein. Nachdem er zunächst 40 Tage lang ohne Nahrung an einem Balken auf der Säule festgebunden gestanden hätte, habe er es später geschafft, unangebunden Askese zu betreiben, also wiederum eine Steigerung. Eine Novität kreierte der erfindungsreiche Asket, indem er Stehen und Verbeugungen kombinierte. Beim Bücken neigte er die Stirn bis zu den Zehen. Ein Pilger zählte einmal bis 1244, dann hörte er aus Übermüdung auf. Also das war ein Spektakel, das man sich hier auch sehr gerne zu Gemüte führte, um den Heiligen zu sehen. Und das ist wieder die Verbindung zu der Filmsequenz von vorhin, wo eigentlich auch die Performance das Ausschlaggebende ist. In den Quellen gibt es unterschiedlichste Berichte von dem asketischen Leben, bei dem einige Gemeinsamkeiten herauskommen. Erstens ist Symeon seit der frühesten Kindheit in die Praktiken eingeweiht, die ihm angeblich von Gott vermittelt worden sind. Er steigerte zweitens sein Könnensniveau durch beständige Wiederholung und gesteigerte Anforderungen. Und drittens, die Verstetigung des Verhältnisses zu Gott immunisierte ihn gegen Satan oder die Versuchung. Das sind so die Grundtendenzen, die man aus den Viten und Berichten lesen kann. Und Theodoret spricht auch von Theama, also da ist eigentlich der Terminus, der für Schauspiel verwendet wird. Die Askese hat also, so wie sie Symeon betrieb, durchaus auch performativen Charakter. Theodoret von Kyros noch einmal schreibt, Zitat, nicht nur die Bewohner unseres Landes drängen sich dort zusammen, sondern auch Ismaeliten, Perser und die von ihnen unterjochten Armenier, Iberer, Homeriten und Völkerschaften, die noch weiter im Inneren wohnen. Es kommen auch viele vom äußersten Westen, Spanier und Briten und Gallier. Von Italien brauchen wir gar nicht zu sprechen, denn so berühmt soll der Mann in dem großen Rom sein, dass man in allen Vorräumen der Werkstätten kleine Bilder von ihm aufgestellt hat, zur Übelabwehr und als Schutzmittel. Zitat Ende. Der heilige Mann zog also Leute unterschiedlichster Herkunft und Religion ein, wobei man sich nicht des Eindrucks erwehren kann, dass seine körperliche Leistung mehr zählte als die Verbreitung der christlichen Lehre. In der Erforschung der Heiligenlegenden werden oft Vergleiche mit der Ikonenmalerei eingeführt, beziehungsweise sprechen die Texte selbst eine solche Sprache. Stehen war etwa wie Schweigen. Psalmen singen, Fasten und Nachtwache sind asketische gängige Praktiken und Traditionen. Dass Symeon immer besser und geübter wurde darin, wurde als Zunahme von Standhaftigkeit gewertet. Symeon übertrumpfte die gestorbenen Heiligen, da er noch lebte. Er übertraf die Strenge des Fastens hinsichtlich Moses und Elias, ja sogar Jesus. Symeon war größer als Petrus und Paulus, da er nicht auf der Erde wandelte und predigte, sondern seine Gebete wirkten überall Wunder, ohne die Säule zu verlassen. Um die Säule organisierte sich allmählich ein Wallfahrtsbetrieb. Man kam einzeln oder in Prozessionen zu dem Ort, man holte Rat ein, ersuchte um Heilung von Krankheiten und Gebrechen. Fürbitten in Zeiten von Dürre wurden herangetragen. Symeon wirkte nun auch als Taumaturgos oder als Wundertäter und sein Ruhm drang weit über die Grenzen Syriens hinaus. Theodoret von Kyros wiederum berichtet von dem ungläubigen Staunen eines Pilgers aus Ravenna, der zum Heiligen hinaufsteigt und ihn fragt, bist du ein Engel oder ein Mensch? Der greift ihn dann an und wollte sich von der Leiblichkeit des Symeon überzeugen. Also das war die Sensation, die er hier besichtigen wollte. Symeon wurde auch als Experte in religiösen Dingen befragt. Öfters kamen kaiserliche Gesandtschaften zu ihm, die Rat suchten. Und man darf nicht vergessen, dass das die Zeit ist, in der das Konzil von Chalkedon 451 stattfindet Und Symeon stirbt ja 8 Jahre danach. Also er hat da durchaus auch religionstheologische Kompetenzen hier mit einbringen können, beziehungsweise wurde auch deswegen kontaktiert. Die Besucher des Ortes, das Publikum, wollte sich etwas von ihrem, seinem Eindruck bewahren und nahm dankbar etwas mit. Also hier noch einmal kurz eine Darstellung des Säulenheiligen in seiner Umfriedung, wo er etwas liest und sich eine Schlange hinaufwindet. Die Schlange ist entweder das Böse oder ein Symbol für Heilung. Es könnte aber auch, wenn Sie an den Skorpion denken, durchaus eher das Böse sein, das sich hier hinaufwindet. Sehr gängig die Darstellung des Heiligen, der hier von Engeln umgeben ist. Man sieht auch aufgrund des Datums dieses Bleimedaillons, dass die Stätte, die Säulenstätte, bis weit ins Hochmittelalter auch in Betrieb war. Das heißt, dass bis dorthin auch nach wie vor, dass dort nach wie vor Pilgerbetrieb auch nachgewiesen werden kann. Das Säulenheiligtum von Symeon, das ich gleich zeigen werde, ist nicht das einzige in der Region. Es gibt einige Dutzend Säulenreste, die auch in der Landschaft noch liegen. Hier nur 2 die der prominentesten Säulenheiligen. Rechts ist die Säule des Symeon Stylites des Jüngeren aus dem 6. Jahrhundert, der bei Antiochia gestanden hat. Und da sieht man auch die wesentlichen Elemente. Der begrenzte Platz auf der Spitze der Säule und die Leiter, die hinaufführt, und auf der rechten Seite auch die Abgrenzung gegen die Schaulustigen, die hier noch einmal explizit auch angebracht wurde. Gehen wir allmählich zum Ort. Wie gesagt, Kalatziman liegt im nördlichen Syrien an einer Verkehrsstraße, die Richtung Mesopotamien führt. Also die Gegend ist sehr karg. Wenn man sich auf dieser Straße bewegte, sah man noch in den 30er Jahren diese Struktur. Ursprünglich war dort nur die Säule platziert, die Bauten stammen aus etwas späterer Zeit, und das ist der Blick von diesem Hügel in die Landschaft, und man kann da die Reste oder die Straße ganz gut erkennen, die an dem heiligen Hügel hier vorbeiführte. Und wenn man sich hier die Säule vorstellt, dann wird klar, dass sie hier von der Ebene sehr gut sichtbar war und hier Symeon natürlich auch in Konkurrenz zu anderen Bergheiligtümern der Gegend stand. Also ein umfriedetes Terrain, ein festungsartiger Bau mit einem Eingang, wo man über Prozessionen oder über einen Prozessionsweg zum Heiligtum hingeführt wurde. Später wurden auch hier Unterbringungsmöglichkeiten errichtet, also eine Art Hotel oder also Pilgerschlafstätten, um dann hier in dieses Gebäude eintreten zu können. Im Zentrum des Heiligtums war die Säule verortet. Heute gibt es nur mehr die Basis dieser Säule. Von der Säule sind nur Fragmente erhalten geblieben. Das sind Forschungen des Deutschen Archäologischen Instituts aus den 30er Jahren, die hier noch viele Steine vorfanden und darunter auch möglicherweise ein Stück der Säule von Symeon entdeckten. Man sieht hier auch, wie schmal eigentlich diese Säule war und wie wenig Platz der heilige Mann zur Verfügung hatte. Die Säule stand im Freien, der Heilige wirkte im Freien, und das ist eigentlich der Sinn dieses Ortes. Die Besucher des Ortes wollten sich natürlich auch etwas mitnehmen, einen bleibenden Eindruck mit nach Hause nehmen. Gerne nahm man sich ein Stück Erde mit oder Staub, das oft mit Wasser vermischt wurde und beprägt wurde. An vielen Wallfahrtsorten der Spätantike existierte eine florierende Andenkenproduktion. Hier handelt es sich also um Produktionsstätten von Mitbringseln von heiligen Städten, die an dieser Wallfahrtsstätte auch verkauft wurden. Und so etwas hat es natürlich auch in Kalatziman gegeben, wo man dann diese Dinge mitnehmen konnte. Das sind die einfachsten Formen. Das ist einfach gepresste Erde, die am Ort des Heiligen gesammelt wurde, dann beprägt wurde, dass man zu Hause auch die Erinnerung hatte bzw. zeigen konnte, wo man gewesen ist, wo dann in einfacher schematischer Weise der heilige Ort auch dargestellt wurde. Also man kann hier unschwer die Säulenheiligen erkennen mit der Leiter und den Engeln, die sie hier begrenzen. Eine Spezialität von Kalatziman, vom Heiligtum des Symeon Stylites, ist das hier. Um besondere Authentizität bei diesen Objekten zu generieren, bat man den Heiligen, diese Tonklumpen oder Erdklumpen auch in die Hand zu nehmen. Was Sie hier schemenhaft sehen, ist nichts anderes als ein Handabdruck. Also da wird das Innere der Hand hineingepresst. Das hat angeblich Symeon in der Hand gehabt. Also man trägt den Heiligen in der Hand mit nach Hause. Es gibt einige Exemplare von diesen Handflächenabdrucken auf sogenannten Pilgrim-Tokens. Oder man nimmt sich etwas vom Staub vor Ort mit. Solche Fläschchen findet man auch oft. Da kann auch Wasser drin sein oder Öl. Und es entwickelt sich auch ikonologisch ein Typus des Stylliten. Also das ist hier einfach das Schema, das zeigt an Säulenheiliger. Oder diese Bleimedaillons, die billig und in Massenproduktion hergestellt wurden. Interessant ist hier, dass Sie auf den Säulenheiligen sehen, der von Engeln umflogen wird. Und auf der Rückseite sieht man den heiligen Reiter, der Böses abwehrt. Also hier auch wieder die Verbindung zu den Heilspraktiken, die Symeon durchführen konnte. Oder auch ein beliebtes Mitbringsel, die Glasanhänger, die die Stylliten in ganz schematischer Weise auch darstellen. Der Handflächenabdruck, das hat auch eine christliche Tradition. Pilger sahen am Ölberg den Fußabdruck Christi. Und das ist auch ein wichtiges Element in der Geschichte der Berührungsreliquien, dass man also den Fußabdruck oder den Abdruck des Heiligen dann mit nach Hause nehmen kann. Angeblich lebte Symeon 38 Jahre auf der Säule und er wurde zu einer weithin sichtbaren, lebendigen Statue. Er starb am 1. oder 2. September 459. Die Anziehungskraft des Ortes erlosch damit aber nicht. Um seine sterblichen Überreste entbrannte ein Streit. Der Leichnam wurde unter großem militärischem Schutz nach Antiochia gebracht und der Bischof von Antiochia ließ ihn in der großen Kirche bestatten, eine eigene Kapelle einrichten. Kaiser Leon I. 457 bis 474 verfügte, Teile seiner Gebeine nach Konstantinopel bringen zu lassen. Das richtete, also dagegen waren die Antiochener, da der Heilige in Antiochia gegen Naturkatastrophen und als Schutz gegen Feinde gebraucht wurde, denn die Stadt hatte keine Stadtmauer. Welchen Stellenwert heilige Männer in dieser Zeit hatten, zeigt auch das Beispiel von Daniel Stylites, der in Syrien sozialisiert war, der von Syrien nach Konstantinopel reiste und sich dort etwa 460 Konstantinopel gegenüber auf eine Säule niederließ und von dort aus den Kaiser beriet. Und dieser Stylit Daniel hat großen Einfluss auf die Religionspolitik Leons, der bekanntermaßen auch einige Synoden leiten musste. Und was hier wichtig ist, dass die Styliten durch ihre Askesepraktiken zu auch Autoritäten in religiösen Dingen wurden und auch in theologischen Fragen befasst wurden. Der Kirchenschriftsteller Euagrios Scholastikos sah um 560 in Antiochia noch das Haupt des Heiligen. Er wunderte sich, dass nur einige wenige Zähne fehlten. Etwas Besonderes, denn meistens wurden die Reliquien weitergeteilt. Auch die Kette des Heiligen, die er um den Hals gelegt hatte, war dort noch zu sehen. Nicht nur die sterblichen Überreste, auch die Orte, an denen die heiligen Männer wirkten, wurden verehrt und pilgermäßig besucht. Bei Simeon dem Älteren änderte die Tatsache, dass seine Gebeine nach Antiochia und Konstantinopel überführt wurden, nichts daran, dass er an seinem Wirkungsort weiterhin verehrt wurde. Das ist das Besondere an diesem Kult, dass sich ein Ort, insbesondere die Säule des Heiligen, weiterhin als Anziehungspunkt hielt. Wahrscheinlich auf Initiative Leons Nachfolgers, des Kaisers Zenon 475 bis 492, der aus dem südöstlichen Kleinasien stammte und auch das Wirken der Stylliten natürlich kannte, dürfte die gewaltige Pilgerkirche errichtet worden sein, dazu ein Baptisterium um die Säule herum. Und man fragt sich immer, wie ist es möglich, einen so großen basilikalen Komplex in die Landschaft zu stellen? Die Erklärung ist eigentlich nur, dass es ein kaiserlicher Auftrag war, dass man von Antiochia oder gar Konstantinopel die Bauleute kommen ließ, um diese große Anlage errichten zu lassen. Und Kalatziman heißt nichts anderes als Festung Simeons. Da sieht man, dass das Ganze ja dann auch wehrhaft ausgestattet wurde. Die Anlage gehört zu den größten Baudenkmälern der Spätantike, von denen, wie Sie gesehen haben, viele Reste erhalten geblieben sind. Die Dimensionen lassen natürlich staunen. Warum ist das so groß errichtet worden? Die Anlage wurde durch kaiserliche Unterstützung errichtet und zeigt die kaiserliche Dominanz und hat natürlich auch einen christlich-religiösen Standpunkt hier in die Gegend gebracht. Der Ort wurde nie zerstört, auch nach dem Schwinden der Bedeutung dieser Verkehrsverbindung und der Ausdünnung der Bevölkerung. In diesem Landstrich herrschte weiterhin Pilgerbetrieb Und bis in die Gegenwart kamen immer wieder Nomaden an diese Stelle, um den Stein zu verehren. Und hier schließt sich der Kreis, wenn wir am Anfang von den Steinheiligtümern, Säulenheiligtümern, heiligen Steinen gesprochen haben, dann schließt sich hier im späten 20. Jahrhundert der Kreis. Ein paar abschließende Bemerkungen. Bei Symeon kann man einen Ausschnitt des religiösen Alltagslebens in der Spätantike gut fassen. Es zeigt sich, wie inhomogen die Glaubenslandschaft in dieser Zeit noch war und wie wichtig es war, Glaubensansichten zu verorten. Die materiellen und schriftlichen Zeugnisse vermitteln das Bild eines oft besuchten Asketen, der ständig übte und dadurch asketisches Erfahrungswissen erzeugte. Das impliziert natürlich auch Wissen, wie Übungen durchzuführen sind. Darüber hinaus auch Zugang zur göttlichen Heilkraft und Gabe der Prophezeiung. Öfters werden Konversionen zum christlichen Glauben an der Säule berichtet, was auch zeigt, dass das Christentum nach wie vor eine Option in religiösen Dingen war. Symeon erregte primär durch seine extreme Askeseleistung aufmerksam. Er wirkte zwar als Vermittler zwischen Himmel und Erde, ihm werden aber auch wundertätige Fähigkeiten zugeschrieben. Symeon war eigentlich kein Mann des Wortes, ließ aber trotzdem täglich Rat und Unterweisung den Untenstehenden zukommen. Seine Grenzerfahrungen machten ihn zu einem anerkannten Experten, der auch vom weltlichen Herrscher kontaktiert wurde. Einer der Nachahmer Symeons, Daniel Stylites schon genannt, ließ sich eine Säule Konstantinopel gegenüber aufstellen und wirkte als Berater erfolgreich. Ein Aspekt ist auch wichtig, der Säulenheilige verkörpert eine belebte Statue und steht da eigentlich in einem Kontrast zur Kaisersäule. In den größten Städten des Oströmischen Reiches standen auch Kaiserstatuen auf Säulen und das mag auch eine gewisse Spannung bewirkt haben. Der Ort, die Dynamik des Wallfahrtsortes war in der Säule begründet, die zur Stele wird. Und als letzter Punkt, Symeon steht aufgrund seiner asketischen Leistung als einziger Byzantiner im Guinness-Buch der Rekorde. Allerdings in der Rubrik Pole-Sitting, also Pfahlsitzen. Der Rekord hält nun schon 1554 Jahre. Dankeschön.
Soweit unser Exkurs in die Forschungen von Professor Michael Grünbart vom Institut für Byzantinistik und Neogräzistik. Er sprach innerhalb der Reihe Heilige Orte am Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Ich hatte ja schon angekündigt, wir vom Hörsaal wollen wissen, wo geht ihr hin, wenn ihr denn schon nicht zu einem Säulenheiligen reisen könnt, wie gerade gehört. Wen fragt ihr um Rat, wenn ihr vor einer schwierigen Prüfung steht oder Beziehungsstress habt? Hier sind einige Antworten, die wir auf dem Campus der Uni Köln auf unsere Fragen erhalten haben.
Ich bin Tine, ich studiere Geschichte und evangelische Theologie auf Lehramt und wenn ich Stress oder Ärger habe, dann suche ich das Weite jenseits von Köln auf jeden Fall. Ich fahre immer gerne irgendwie in Süden, entweder zu meinen Eltern oder irgendwelche Freunde besuchen oder es macht eigentlich wirklich nicht so einen großen Unterschied, Hauptsache man hat nicht diesen Großstadtstress irgendwie um sich rum. Also meine Eltern sind durchaus auch Ansprechpartner für mich und gerade meine Mutter, finde ich, hat irgendwie erstaunlich oft recht im Nachhinein vor allen Dingen. Insofern bin ich langsam zu der Einsicht gekommen, dass es sich durchaus lohnt, sie auch um Rat zu fragen.
Ich heiße Ibrahim, studiere Soziologie und Sozialforschung hier an der Universität zu Köln. Und was mir eigentlich immer hilft, wenn ich Stress habe oder wenn es mir gerade nicht so gut geht, ist in den Volksgarten zum Beispiel zu gehen, weil da der Ort halt sehr viel Frieden und Ruhe für mich vermittelt. Ich nehme gerne jemanden mit, ich spreche da auch gerne Leute an, aber ich kann auch mit anderen Leuten dahin gehen und auch alleine.
Ich bin Philipp, ich studiere BWL und wenn ich viel Stress habe in der Klausurenphase, dann hilft es mir immer, wenn ich am Rhein spazieren gehe, jeden Tag mal so, damit ich dann immer auch in der frischen Luft bin zwischendurch.
Ich bin die Helen, ich studiere Jura und wenn mich irgendetwas belastet, dann ist es eher so, dass ich erstmal Abstand zu dieser Sache suche, ob das jetzt eine Prüfung ist oder ob das jetzt eine Person war, die mich irgendwie geärgert hat oder so. Dann suche ich mir eigentlich erstmal alleine meinen Abstand. Dann spreche ich vielleicht mal noch mit einer Freundin. Aber es ist weniger so, dass ich einen Ort aufsuche, zu dem ich dann hingehe, sondern eher eine Person, mit der ich dann reden möchte.
Ich heiße Anja, studiere Englisch und Geschichte auf Lehramt. Und wenn ich Stress vor Prüfungen habe, dann hilft es mir, wenn ich mal eine halbe Stunde abschalten kann mit einem guten Buch in der Hand und einfach mal an was anderes denke.
Ich bin der Paul, ich studiere im 7. Semester Rechtswissenschaften, mache gerade meinen Rap. Und wenn ich Stress habe, dann ziehe ich meine Laufschuhe an und gehe in den Stadtwald joggen. Danach probiere ich meistens mit meiner großen Schwester zu reden, weil die genau das Gleiche studiert wie ich und eigentlich die gleichen Probleme hatte wie ich. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Hilfe. So. Das ist innerhalb von einer Viertelstunde dann meistens geregelt.
Ich bin Silja und ich studiere Skandinavistik und Medienkulturwissenschaft. Und wenn ich Stress habe, dann lege ich mich am liebsten ins Bett und träume mich weg von all dem Stress. Das hilft, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann mir jeden Traum erfüllen und ich kann mich in irgendeine Welt flüchten, wo ich auch nicht unbedingt immer Entscheidungen treffen muss.
Nein, nein, so schnell entfernen wir uns nicht von den rituellen Orten, auch wenn die Sendezeit jetzt gleich zu Ende ist. Der Hörsaal kommt ja schon morgen wieder und dann berichten wir von einem anderen Ort, an dem sich in früher Geschichte Rat geholt wurde, vom Orakel zu Delphi. Und über Olympia werden wir sprechen, oder besser der Archäologe Professor Ulrich Sinn über den Kult von Delphi und Olympia. Wiederhören macht Freude. Bis morgen also.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dieradiowissen.de.